Moin Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe euch auf Instagram unter @emoteofficial nach euren Erfahrungen mit dem Thema ADHS gefragt und möchte in diesem Podcast einige davon vorstellen. Bevor es aber zu den Erfahrungen geht, schätze ich natürlich die Frage, was ist ADHS überhaupt und wann wird die Diagnose gestellt? Dafür habe ich meinen guten Freund Umut Özdemir gefragt. Er ist Psychotherapeut und stellt euch dieses Krankheitsbild einmal kurz aus wissenschaftlicher Sicht vor.
ADHS gehört zu den sogenannten hyperkinetischen Störungen und für die Diagnose ist es zwingend notwendig, dass das in Kindheit und Jugend begonnen haben muss. Deshalb ist so eine ADS- oder ADHS-Diagnose, also je nachdem, ob Hyperaktivität mit dabei ist oder nicht, nicht mal eben in einem 50-minütigen Gespräch in einer Sitzung gestellt, sondern die dauert länger und man sollte dafür auch zum Beispiel Schulzeugnisse, vor allem Grundschulzeugnisse, berücksichtigen, was da so gesagt wurde oder geschrieben wurde über das Verhalten, weil ganz wichtig ist, dass die Symptome dieser Diagnose vor dem 7. Lebensjahr schon da gewesen sein müssen. Man sagt klinisch, ganz oft ist das so um das 5. Lebensjahr schon da. Wir haben einmal die Gruppe der Unaufmerksamkeitssymptome und das sind wirklich so Dinge wie Zerstreutheit, Konzentrationsprobleme, also diese Kinder, Jugendlichen und später Erwachsene können sich ganz, ganz schlecht konzentrieren über einen längeren Zeitraum, die wirken manchmal auch geistig abwesend, weil die dann vielleicht an was anderes denken, weil die vom Hundertsten quasi ins Tausendste kommen. Also es ist so eine Assoziationskette, die dann auch abläuft. Und dann denkt man, man fängt an bei A irgendwas zu denken. Dann denkt man vielleicht so, oh, ein Buchstabe, ein Alphabet. Alphabet hat 26 Buchstaben, A 26. 26 ist eine gerade Zahl, kann durch 2 geteilt werden. Sind wir bei 13, oh, 13 ist eine Unglückszahl. Also dass man so auch so ein bisschen in den Gedanken quasi deshalb abschweift. Deswegen wirkt das auch manchmal so, dass sie nicht zuhören würden. Es kann auch sein, dass Menschen mit ADS, ADHS Regeln verletzen, aber das machen die in der Regel nicht aus irgendwie Boshaftigkeit oder weil die jetzt diese Regel verletzen wollten, sondern weil sie unachtsam sind in dem Moment und gar nicht mitbekommen, oh, wenn ich das jetzt mache, dann werde ich diese Regel verletzen. Ganz oft sind diese Menschen auch schlecht in der Organisation und in ihrem Alltag, was die Struktur angeht. Also es kann dann auch sein, dass Aufräumen oder Putzen eine viel, viel zu große Aufgabe ist oder dass es ganz vielen hilft, To-Do-Listen zu führen, damit sie Sachen nicht vergessen, weil einfach tausend Dinge im Kopf durchgehen. Ein typisches Ding ist auch, dass Menschen mit ADS, ADHS Dinge verlieren oder verlegen. Der Turnbeutel ist so der Klassiker, aber das zieht sich noch durch viel, viel weitere Bereiche im Leben, dass man dann nicht weiß, oh, wo habe ich das eigentlich hingelegt oder wo habe ich das verloren, habe ich es fallen lassen, wurde es mir geklaut, ist es einfach irgendwo in meiner Tasche, weil man gedanklich bei so vielen anderen Dingen ist, weil man einfach von so externen Reizen, also Reizen der Außenwelt, sehr leicht abgelenkt werden kann. Dann haben wir die Gruppe der Überaktivität und hier sind das die Menschen, die so eine körperliche Unruhe haben. Die zappeln vielleicht mit Händen und Füßen oder auf dem Stuhl, wenn sie sitzen. In der Klasse stehen die vielleicht auf, müssen eine Runde laufen. Die klettern vielleicht auch als Kinder, selbst wenn man irgendwie sagen würde, das ist jetzt aber unpassend, in dieser Situation macht man das nicht, oder aber, oh Gott, das ist jetzt nicht zwingend lebensbedrohlich, aber es kann gefährlich werden, wenn man vielleicht da irgendwo hinklettert, aber die haben diesen Bewegungsdrang. Sie sind auch ganz oft sehr, sehr laut beim Spielen oder können sich gar nicht mit so ruhigen Aktivitäten befassen, weil ganz oft, das ist so ein bisschen der Hintergrund, diese ruhigen Aktivitäten ja auch mit ganz viel oder langer Konzentration einhergehen. Und wer ADHS hat, der hat ja auch diese Aufmerksamkeitsprobleme. Und dann gibt es auch noch Symptome, die die Impulsivität betreffen. Also in der Schule platzen die ganz oft mit den Antworten heraus, melden sich nicht, können nicht abwarten in einer Gruppe, bis sie dran sind und wollen dann schon direkt was sagen oder unterbrechen und stören andere auch häufig. Und da kriegt man, glaube ich, schon mit, wenn man diese ganzen Symptome hört, warum vor allem auch Grundschulzeugnisse angeguckt werden oder durchgelesen werden bei der Diagnostik, weil dieses Zwischenrufen, dieses Aufstehen, kurz rumlaufen müssen, nicht 10, 15 Minuten, je nach Alter natürlich, an einer Aufgabe sitzen und die erfüllen können. Die Kriterien müssen aber auch in mehr als einer Situation erfüllt sein. Das heißt, es reicht nicht, dass sie einfach nur in der Schule so sind. Es kann ja auch sein, dass sich das Kind vielleicht langweilt und deswegen aufsteht oder sich nicht konzentrieren möchte oder so. Oder viel zu schnell mit den Aufgaben fertig ist. Sondern das muss auch zu Hause zum Beispiel so sein, im Privatbereich. Und da ist eben eine gute Diagnostik unabdingbar. Da muss man auch Eltern, Familie und so mit einbeziehen und muss die auch fragen. Man kann auch zum Beispiel über Videoaufnahmen das machen, während man quasi das Kind beim Spielen beobachtet. Wenn man schon älter ist, jugendlich erwachsen und die Diagnostik durchführen möchte, dann muss man sich natürlich auf Selbstbericht und Fremdbericht vom Umfeld verlassen.
Danke an Umut für diese kurze Erklärung. Schaut gerne mal bei ihm vorbei. Alles dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Für uns soll es jetzt aber erstmal weitergehen mit euren Erfahrungsberichten. Diese wurden anonymisiert und teilweise etwas gekürzt oder umformuliert. Ich hoffe, sie können euch einen näheren Einblick in das Thema geben, also let's go! Marike, weiblich 17, schreibt:
Die Diagnose ADHS wurde bei mir schon im Kindesalter vermutet. Vor allem mein Vater war der festen Überzeugung, ich hätte ADHS, da es bei ihm selbst vermutet wurde. Hätte schon Sinn gemacht, da ich als Kind einfach die typischen Symptome hatte. Jedoch konnte kein Arzt oder Psychologe, bei dem ich war, die Diagnose bestätigen, trotz Berichten der Lehrer und anderen Erwachsenen in meinem Leben. Die Probleme, die ich hatte, haben mir das Schulleben sehr schwer gemacht und ich wurde immer wieder mit den schlechten Noten konfrontiert, die daraus folgten. Da ich jedoch keine Diagnose bekam, konnte ich auch keine Behandlung beginnen. Mit 15 habe ich dann meinen Realschulabschluss absolviert und bin daraufhin auf ein Gymnasium gegangen. Mit dem Alter war die Hyperaktivität kein Problem mehr, jedoch hatte ich immer noch Probleme damit, mich zu konzentrieren, und mit der Zeit fiel es mir auch sehr schwer, längere Texte zu lesen. Nach der Schule war ich jeden Tag so müde, dass ich direkt ins Bett gefallen bin und stundenlang geschlafen habe. Trotzdem war ich während dem Unterricht am nächsten Tag wieder müde. Aufgrund von diesen und noch unzähligen weiteren Problemen musste ich erneut zu einem Psychologen, um mich auf ADHS zu testen. Da kam dann die Diagnose auditive Wahrnehmungsstörung. Bedeutet, ich kann einige Wörter beim Hören nicht unterscheiden, zum Beispiel Nadel und Nagel. Damit wurde auch meine Müdigkeit erklärt, da es ja so schwer sei, zuzuhören. Andere Symptome wurden komplett ignoriert. Meine Therapeutin, zu der ich zu dem Zeitpunkt aus anderen Gründen schon ein Jahr ging, hielt es für sinnvoll, mich medikamentös zu behandeln, um das Ganze etwas zu lindern. Kurze Zeit später kam ich jedoch aufgrund meiner mentalen Gesundheit in eine psychosomatische Klinik. Da war ich 16 Jahre alt. Dort habe ich dann nach einiger Zeit endlich die Diagnose ADHS bekommen. Mit endlich möchte ich nicht zu verstehen geben, dass ich froh darüber bin, unter ADHS zu leiden, sondern endlich zu wissen, wieso ich so bin, wie ich bin und wie ich daran arbeiten kann. Dort habe ich dann tatsächlich Medikamente, genau genommen Medikinet, genommen. Bis auf die Nebenwirkungen taten sie mir sehr gut und halfen mir, meine Konzentration besser aufrechtzuerhalten. Ich habe mich im Internet viel erkundigt und vor allem Instagram-Seiten von anderen Betroffenen verfolgt, was mir sehr geholfen hat zu verstehen, was genau ADHS eigentlich ist. Viele verbinden mit ADHS diese nervige, laute Person, die nur am Reden ist und nicht stillsitzen kann. Jedoch ist es das nicht. Natürlich sind diese Symptome möglich und gerade bei Kindern häufig genau der Punkt, der die Diagnose begründet. Aber bei jungen Erwachsenen und Erwachsenen ist es viel mehr. Hyperaktivität ist ein mögliches Symptom, aber äußert sich meistens durch starken Rededrang. Es gibt noch sehr viele andere Dinge, bei denen ich selbst nie verstanden habe, wieso sie so sind und wieso ich das mache, bis ich herausgefunden habe, dass mein ADHS der Grund ist. Ich habe mich viel besser gefühlt und habe mich endlich verstanden gefühlt. Nachdem ich aus der Klinik rauskam, habe ich das Schuljahr aufgrund der langen Fehlzeit und dem dadurch verpassten Stoff wiederholt. Wie das aber eben so ist, bei vielen Menschen, die keinerlei Verbindung und Erfahrung zu ADHS oder allgemeinen psychischen Krankheiten haben, verwenden diese oft gerne mal psychische Erkrankungen als Beschreibung für alles ihnen Unerklärliche im Alltag. Niemand kennt den Grund, weshalb ich wiederholt habe, und auch mit meinen Diagnosen ist niemand vertraut. Täglich höre ich mir Sachen an wie »Ich bring mich noch um«, »Leute, meine Depression«, »Oh mein Gott«, »Das ist so ADHS« und vieles mehr. Oft triggern mich diese Sachen, gerade weil die meisten Personen, die solche Sachen sagen, nicht wissen, wie es ist, depressiv zu sein oder ADHS zu haben und wie schwer es sein kann. Die Aussagen haben auch oft Panikattacken bei mir ausgelöst. Mit der Zeit merke ich immer mehr, wie wütend mich genau solche Aussagen machen und wie sehr sie mich verletzen. Natürlich habe ich durch meine psychischen Erkrankungen nicht dieselben Symptome wie zum Beispiel ein Krebserkrankter und vor allem sieht man es mir nicht an. Aber ich habe andere Symptome, die mich in meinem Alltag genauso einschränken können wie jede andere körperliche Krankheit. Auch eine Heilung ist nicht sicher und wenn, dann häufig erst in Jahren zu erwarten. Und auch Folgen wie der Tod sind ein Teil von psychischen Krankheiten. Es sind keine Entscheidungen, die ich mache, es ist meine Erkrankung, die mich dazu treibt. Und trotzdem werden über psychische Erkrankungen so oft solche Aussagen gemacht, obwohl das bei körperlichen Erkrankungen fast niemand tut. Ich bin jetzt 17 Jahre alt und nehme seit einem Jahr täglich Medikamente, um Symptome zu lindern. Aber ganz weg sind sie natürlich trotzdem nicht. Ich bin nicht verrückt oder was auch immer ihr euch darunter vorstellt. Ich bin ein ganz normaler Mensch, was auch immer normal sein soll. Die meisten Leute merken ja nicht mal, dass ich ADHS habe. Die Gesellschaft sollte lernen, dass ADHS und andere psychische Erkrankungen was ganz anderes sind als das, was man von der Gesellschaft gezeigt bekommt. Und dass ADHS eine ernstzunehmende Krankheit ist, die das Leben sehr schwer machen kann. ADHS kann auch zu anderen psychischen Krankheiten führen. Und nur weil jemand ADHS hat, heißt es lange nicht, dass er nicht depressiv sein kann. Bevor man über sowas spricht, sollte man sich auch über die Thematik informiert haben. Ich traue mich leider immer noch nicht, darüber zu reden und für mich einzustehen, auch wenn es mich unfassbar belastet. Es ist furchtbar schade, dass es überhaupt gesagt werden muss. Ich habe Angst davor, in die Schule zu gehen und schaffe es oft nicht, während dem ganzen Unterricht anwesend zu sein. Ich werde immer unsicherer und schaffe viele Dinge nicht mehr, die ich früher konnte und die für andere ein Klacks sind.
Die Erfahrung von Marieke fand ich unfassbar spannend zu verfolgen, weil ich als außenstehende Person immer dachte, dass ADHS meist gar keinen so enormen Einfluss auf die Lebensqualität hat. Aber wie man jetzt gehört hat, kann es durchaus einige Probleme mit sich bringen. Zum einen kann es halt zu Begleiterkrankungen wie Depressionen kommen, aber auch generell dieses Stigma von ADHS-Kiddies kann halt sehr belastend sein, gerade in der Schulzeit. Von einigen Freunden, die ADHS haben, weiß ich, dass sie es teilweise auch als Stärke sehen, aber ich kann gut verstehen, dass es seine Zeit braucht, um sich selbst kennenzulernen und sein Leben damit zu gestalten. Carina, weiblich 26, schreibt:
Seit dem letzten Klinikaufenthalt habe ich eine ADHS-Diagnose. ADHS ist angeboren und trotzdem ist es nach Depression und dann Borderline die letzte Diagnose, die ich erhalten habe. Ich bin weiblich und da zeichnet sich ADHS aufgrund der Sozialisierung häufig anders aus und wird somit seltener erkannt. Als Kind war ich im Kindergarten oft gedanklich ganz woanders. Ich saß sehr gerne da und habe einfach geträumt und mir Dinge ausgedacht. Ich war nach der Grundschule in einem Hort zur Betreuung und gemeinsamen Hausaufgaben machen. Weil ich mich so schlecht konzentrieren konnte, wenn andere Kinder um mich rum saßen und ich dadurch schnell abgelenkt war und reagierte, wurde ich zum Hausaufgabenmachen immer alleine in die Küche des Hortes gesetzt. Weil ich dort scheinbar oft laut und aufgedreht war, wurde ich als schlimmstes Kind im Hort bezeichnet. Auch wenn es die Erzieherinnen vielleicht als Spaß meinten, litt mein Selbstwertgefühl unter dieser und ähnlichen Aussagen. Wenn ich bei Freunden übernachten wollte, konnte ich meistens nicht schlafen. Die ungewohnte Umgebung war mir als Kind zu viel. Wenn dann noch eine tickende Uhr hinzukam, gab ich es ganz auf mit dem Schlafen. Dementsprechend hasste ich es, bei anderen Kindern zu übernachten. Zudem hasste ich es, Jeans zu tragen, da sie mich durch meine starke Reizoffenheit immer störten und ich daran etwas richten musste und damit einfach nicht still sitzen konnte. Mittlerweile äußert sich meine Diagnose in einer Schwierigkeit, Menschen beim Sprechen konstant zu folgen. Ich muss mich beim Zuhören oft anstrengen und versuche mir dabei Schlüsselbegriffe zu merken, damit ich den Faden nicht verliere. Wenn das passiert, tauchen plötzlich Gedanken auf, über die ich nachdenken will. Dann gehe ich dem Ganzen kurz nach und versuche wieder ins Gespräch einzusteigen. Umso monotoner und emotionsloser eine Person spricht, desto schwieriger fällt es mir, ihr zu folgen. Ich habe bemerkt, dass sich Menschen, die häufiger Emotionen, Gestik, Mimik und bildliche Beispiele in ihrer Sprache nutzen, weitaus besser folgen kann. Wenn jemand dazu neigt, Dinge wiederholt zu erklären, ist das für mich meist entlastend, da der Druck wegfällt, mir Dinge merken zu müssen. Es passiert einfach häufig, dass ich bei einer Erzählung nochmal nachfragen muss, weil meine Gedanken einfach abgeschweift sind oder eine Information unter den anderen Reizen von außen untergeht. Wenn ich Freunde treffe, passiert es oft, dass ich zu spät oder ganz knapp loskomme. Selbst wenn ich mir extra viel Zeit nehme, mich vorzubereiten. Ich habe das Gefühl, einfach länger für alltägliche Dinge zu brauchen. Wenn ich beispielsweise beschließe, mir etwas zu essen zu machen, hole ich etwas aus dem Kühlschrank und sehe, dass die Geschirrspülmaschine ausgeräumt werden muss. Dem beginne ich nachzugehen und plötzlich fällt mir ein, dass ich einer Freundin zurückschreiben wollte und ich schalte mein Handy ein, um ihr zu schreiben. Darin mehrere Dinge abwechselnd gleichzeitig zu tun, bin ich sogar mittlerweile ganz gut, weil ich das eben so gewöhnt bin. Nichtsdestotrotz ist Zeit für mich manchmal wie Watte. Ich bin wie gelähmt und finde es gerade gut, auf meinem Bett zu sitzen, also sitze ich dort eine Weile, auch wenn ich gleich los muss. Das auf dem Bett sitzen nimmt in diesem Moment einfach meine Aufmerksamkeit ein und meistens beginne ich dann noch über etwas nachzudenken. Wenn ich Nachrichten auf meinem Handy bekomme, dann überfliege ich sie oft und stelle dann Fragen, obwohl sie bereits in der Nachricht beantwortet wurden. Aber die Reize der vielen Buchstaben und des Handys wirken manchmal einfach zu anstrengend und herausfordernd auf mich, dass ich den leichteren Weg gehe und nochmal nachfrage. So ist es auch mal mit Gesprächen und durch meine Nachfragen bekomme ich oft zurückgespiegelt, geistig nicht anwesend oder verpeilt zu sein. Leider geben mir Menschen dadurch auch manchmal das Gefühl, dumm zu sein, weil ich Dinge angeblich nicht begreife. Mein Gehirn ist für mich wie eine Ideenmaschine. Wenn mir jemand ein Thema nennt, zu dem ich mir etwas einfallen lassen soll, dauert es meist nicht lange, bis ich eine ganze Liste voller Möglichkeiten geschrieben habe. Mir wurde erklärt, dass ADHS-Betroffene oftmals sehr lange Assoziationsketten haben, die manchmal schwer nachvollziehbar sind. Daher kommt es auch oft vor, dass ich von einem Thema unerwartet ins nächste wechsle und dann auch mal abrupt wieder ins alte Thema zurück. Das geschieht dadurch, dass ich zum Beispiel etwas in der Umgebung wahrnehme, das eine Assoziation auslöst und ich dem Reiz oft ungefiltert nachgehe. Impulsivität spielt auch oftmals eine große Rolle. Früher hatte ich starke Probleme damit, zu viel zu erzählen und dass ich Geheimnisse schwer für mich behalten konnte, da mein Mund häufig schneller war als mein Kopf. Mittlerweile habe ich daran gearbeitet. Auch Unterbrechen, während andere Menschen sprechen, war ein Problem, das ich mittlerweile im Griff habe. Mir fallen zwei gute Beispiele ein, wann mein ADHS gut zur Geltung kam. Ich stieg am Bahnhof aus der Straßenbahn und überquerte eine vielbefahrene Hauptstraße. Währenddessen hörte ich Musik über meine Bluetooth-Kopfhörer, schaute mich um und war in Gedanken versunken. Nach ein paar Metern hörte ich die Musik nicht mehr und bemerkte, dass mein Handy mir auf der Straße runtergefallen war. Erfreulicherweise war die Ampel rot, denn es lag mitten auf der Straße. Im zweiten Beispiel war ich beim Arzt, der mir einen wichtigen Bericht in einem Briefumschlag mitgegeben hatte. Diesen hielt ich in den Händen, während ich auf das Taxi wartete, das mich abholen sollte. Ich lief ein bisschen her und entdeckte ein Pommes-Restaurant. Ich fing an, es zu begutachten und von diesen Pommes zu träumen. Dann ging ich den Weg zurück und verweilte eine Zeit lang, da wo mich das Taxi holen sollte. Irgendwann fiel mir auf, dass ich den wichtigen Brief verloren hatte und fand ihn im Endeffekt vor dem Pommes-Restaurant, durch das ich abgelenkt wurde.
Auch wenn das natürlich etwas ist, was für Betroffene echt anstrengend werden kann, finde ich es wirklich sehr interessant, so einen detaillierten Einblick in den Alltag mit ADHS zu bekommen. Vor allem, wenn man sehr gut merkt, dass die Probleme eine Konstante sind und man sich deshalb nicht mit ADHS diagnostizieren sollte, wenn man sich manchmal nicht so gut konzentrieren kann oder vergesslich ist. Im Zweifel ist es immer hilfreich, das Ganze ärztlich abklären zu lassen. Kimberly, weiblich 23, schreibt:
Meine Erfahrung mit ADHS bezieht sich nicht auf mich persönlich, sondern auf meinen Ex-Freund, mit dem ich bis vor kurzem 3 Jahre lang zusammen war. Bei ihm dauerte es sehr lang, bis er die Diagnose erhielt und auch danach war er teilweise trotzdem nicht hundertprozentig überzeugt davon, dass er tatsächlich ADHS hat. Ich persönlich habe das aber recht stark gemerkt. Hauptsächlich geäußert hat es sich in dem allgemeinen Chaos in seinem Leben. Das fing in seiner Wohnung an, teilweise hat man nicht mal mehr den Boden gesehen, so unaufgeräumt war es. Ging in seinem Job und Zukunftsplänen weiter, er war nie wirklich zufrieden, konnte sich auch kaum auf die Arbeit konzentrieren und hat während der Arbeitszeit eigentlich immer etwas anderes gemacht. Und endete in unserer Beziehung selbst. Ein großes Streitthema bei uns war, dass er unglaublich unorganisiert war, standardmäßig 1 Stunde Verspätung bei Verabredungen hatte und Pläne mit mir gemacht hat, die er anschließend nicht einhalten konnte, weil er für andere To-Dos an diesem Tag zu lang brauchte und es somit nicht mehr zu mir geschafft hat. Teilweise hat er auch seine Arzttermine oder etwas zu essen einfach vergessen. Er hatte außerdem ein Hobby, auf welches er sich sehr stark fokussiert hat und was seine Zeit sehr stark eingenommen hat, wodurch es noch schwieriger war, mit ihm zu planen. Ich wusste immer, dass er sein Verhalten nicht böse meint und die Krankheit dafür verantwortlich ist. Teilweise war er sich gar nicht sicher, ob und inwiefern er die Beziehung mit mir wollte. Er wusste oft nicht, was er will. Dadurch hatte ich nie wirklich Sicherheit und kam mir oft unwichtig und nicht wertgeschätzt vor. Auch wenn das Krankheitsbild an sich ja alles erklärt. Ich denke, wenn man mit einer Person mit dieser Symptomatik zusammen ist, braucht man sehr viel Verständnis und muss sich immer wieder daran erinnern, dass es nichts mit einem selbst zu tun hat. Man muss sehr gefestigt in seinem Selbstwert sein, damit man das ständige Zu-spät-Kommen, impulsive Reaktionen und die Unsicherheit verstehen kann. Für mich persönlich war das leider immer schwierig, sodass ich teilweise versucht habe, sein Leben für ihn zu regeln, und die genannten Probleme waren einer der Gründe, weswegen es letztendlich für mich nicht mehr gepasst hat und Schluss war.
Was für mich hier sehr hervorsticht, ist die Tatsache, dass er die Diagnose ADHS von sich weggeschoben hat und dadurch eine entsprechende Therapie nicht möglich war. Allgemein ist es gerade in Beziehungen schwierig, wenn man der anderen Person helfen möchte, aber die Person kaum Einsicht zeigt, etwas verändern zu wollen. Diesen inneren Willen muss man als Betroffener immer selber haben. Ich denke, wenn man als ADHSler sich dessen bewusst ist, daran arbeitet und weiß, wie man funktioniert, dann sollte es auch in Beziehungen nicht viel mehr Hürden geben als gewöhnlich. Natascha, weiblich 21, schreibt:
Bei mir wurde ungefähr mit 17 von meiner Kinderärztin festgestellt, dass ich ADS habe. Dazu finden Konzentrationstests statt, bei welchen man sich Dinge merken muss oder geschaut wird, wie man selbst bei Suchbildern vorgeht und so weiter. Ich hatte da einen richtig schlechten Wert und somit war klar, dass ich ADS habe. Meine Ärztin meinte, sie hätte das schon in meiner Kindheit gedacht. Meine Mama wollte da jedoch keinen Test machen lassen. Zusätzlich sagte sie, dass ich ein eingeklammertes kleines H in meinem ADHS habe. Ich bin nicht wirklich hyperaktiv, aber habe ein Wackeln mit dem Fuß und habe oft das Bedürfnis, mich nach kurzer Sitzzeit zu bewegen oder in Situationen, in denen andere Ruhe suchen, zum Beispiel beim im Bett liegen, ändere ich sehr oft meine Liegeposition und bin ziemlich unruhig. Was sehr nervig ist, ist, dass viele Menschen denken, dass ADHS etwas mit Aufmerksamkeit brauchen zu tun hat. Das ist nicht so. ADHS bezieht sich auf die Konzentration und diese zu halten, also aufs Aufmerksamsein. Wenn man es selbst hat, dann merkt man in einem gewissen Alter auch, dass da etwas anders ist als bei anderen. ADHS-Menschen sind die Träumer, die sich einfach nicht gut konzentrieren können, während die ADHS-Menschen das gleiche Problem haben, dennoch die Zappeligen genannt werden, da das H für die hyperaktive, aufgedrehte Art steht. Viele ADS- und ADHS-Patienten nehmen Medikamente zu sich. Verwiesen wird oft auf Ritalin. Jeder, der sagt, dass das jeden Konsumenten abhängig und süchtig macht, hat Unrecht. Ich habe es auch eine ganze Zeit lang genommen und es hatte auch seine positive Wirkung. Ich bin aber genauso schnell wieder davon weggekommen. Mir wurde aber zum Beispiel immer gesagt, ich hätte eine Rechtschreibeschwäche, da meine Berichte für Schule und Ausbildung nie wirklich gut waren. Bis ich einen Bericht komplett durchgeschrieben habe, während ich zu der Zeit Ritalin genommen habe. Ich wurde noch nie so sehr für meine Rechtschreibung gelobt. Der Alltag ist anstrengend mit ADS. Jeder kennt den Moment, wenn man nochmal in einen Raum zurück muss, weil man etwas vergessen hat, sieht dort die Spülmaschine, die man ja auch noch ausräumen wollte. Man tut das, geht wieder und hat erneut die Sache vergessen, die man eigentlich vorher holen wollte. ADS ist genau dieser Moment, nur dass der am Tag nicht ein- oder zweimal vorkommt, sondern ständig. Wenn ich abends weggegangen bin, habe ich 1,5 Stunden vorher angefangen, mich fertig zu machen und habe es immer wieder geschafft, trotzdem zu spät zu kommen. Einfach weil ich zu verträumt bin und schnell Kleinigkeiten vergesse. Ich will die Wäsche machen, packe sie in die Waschmaschine, finde dabei ein Armband und bringe es in mein Zimmer. Hier steht eine Tasse, die noch in die Küche muss. Ich räume sie weg, das geht so weiter, bis mir einfällt, dass ich ja eigentlich Wäsche waschen wollte. Man kann sich schwer auf eine Sache konzentrieren und ist schnell abgelenkt. Auch beim Bücherlesen, ich lese so gerne, habe aber schon lange keine richtigen Bücher mehr gelesen, weil es für mich persönlich so anstrengend ist und ich immer wieder abschweife und deshalb oft Seiten oder Texte 2 oder 3 Mal lesen muss, um halbwegs zu wissen, um was es nun geht. So fällt einem auch das Lernen schwerer. Man lernt genauso viel und den gleichen Inhalt wie seine Mitschüler und kann notenmäßig trotzdem nicht mithalten. Das hat irgendwann dazu geführt, dass ich total unmotiviert war, weil ich eh immer schlechter war und mir eingeredet habe, dass ich das einfach nicht kann. Im Unterricht geht man unter, denn man ist am Träumen und still und fällt somit nicht auf. Nur bei Themen, die mich wirklich interessieren, habe ich das Gefühl, wirklich lernfähig zu sein. Meine Kinderärztin hat es so erklärt. Man muss sich vorstellen, da wäre ein Fluss. Jetzt sind auf der einen Seite Informationen, die man gerade gelesen hat und sich für eine Arbeit merken muss. Damit sie abgespeichert sind, müssen sie auf die andere Uferseite kommen. Da ist aber keine Hängebrücke mit 1, 2 Löchern, wo mal eine Info von vielen durchrutscht, sondern es kommen immer wieder nur Baumstämme, auf denen die Infos auf die andere Seite springen müssen. Während diesem Prozess landen leider viele Infos im Wasser und gehen verloren und nur ganz wenige kommen wirklich drüben an. Während das die Infos von einem Lerntext sind, springen dazu weitere Reize und Wahrnehmungen gleichzeitig mit. Das, was überhaupt ankommt, mischt sich noch und es entsteht ein großes Durcheinander.
Bei der Erfahrung von Natascha ist mir auch erst wieder bewusst geworden, dass viele ja auch denken, dass sich die Bezeichnung Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom darauf bezieht, dass man viel Aufmerksamkeit von außen braucht. Dabei ist das auch ein totaler Irrglaube. Letztendlich bezieht sich das darauf, dass die eigene Aufmerksamkeit ein Defizit hat. Ich fand es aber auch spannend zu hören, dass manchmal die Grenze zwischen ADS und ADHS doch verschwimmt. Es sind sehr nahe Diagnosen, die doch teilweise recht unterschiedlich sein können. Zu ADS würde ich aber nochmal eine eigene Podcast-Folge machen. Janina, weiblich 16, schreibt:
Ich habe die Diagnose mit 11 Jahren erhalten. Einige Zeichen waren schon sehr früh da. Meine Mutter wusste schon im Kleinkindalter, dass da was nicht stimmt. Nur hat ihr nie jemand geglaubt. Beim Wechsel auf die weiterführende Schule wurden die Anzeichen immer offensichtlicher und wir sind zum Psychiater gegangen. Ich wurde leider erst 2 Jahre später richtig aufgeklärt, was ADHS überhaupt ist. Bei mir äußert sich die Erkrankung vor allem im schulischen und zwischenmenschlichen Bereich. Es fällt mir schwer, mich lange auf Dinge zu konzentrieren. Ich schweife in den Gedanken ab und jede Kleinigkeit, die mir gerade ins Auge stößt, ist in dem Moment wichtiger in meinem Kopf. Ich werde schnell wütend und reagiere sehr impulsiv auf kleinere Dinge. Es fällt mir schwer, mit meinen Mitmenschen umzugehen, weil ich oft sehr aufgedreht bin und viel rede. Mich selbst frustriert es, da ich in den Momenten meist selber merke, wie ich mich verhalte oder dass ich mich nicht konzentrieren kann. Ich habe bereits viele Medikamente genommen, von Ritalin über Medikinet oder Atomoxetin oder auch Elvanse. Nehmen tue ich inzwischen nichts mehr, da die Nebenwirkungen für mich kaum zu ertragen sind. Persönlichkeitsveränderungen, Depressionen oder Herzrhythmusstörungen. Ich habe tatsächlich einen guten Umgang gefunden, indem ich jeden Tag Kaffee oder Energydrinks trinke. Bei ADHS wirkt Koffein verändert im Kopf und bewirkt oft das Gegenteilige. Sehr schwer ist es oft im Alltag aufzustehen, weil ich mich erst mit 1000 anderen Dingen beschäftigen muss. Ordnung halten, aufräumen, putzen, alleine reden fällt schwer, weil man im Kopf immer abschweift und nie müde ist. Ich könnte 50 Kilometer laufen und wäre danach immer noch in der Lage, etwas zu machen. Als kleines Kind schon sind alle nach dem Zoobesuch auf der Rückfahrt eingeschlafen und ich habe gefragt, was wir nun als nächstes machen. Ich steche mit meiner Art ziemlich aus der Menge heraus. Ich kann mittlerweile sehr gut damit leben und ich bin seit 5 Jahren in Therapie und lache oft darüber, wenn ich überlege, wie aufgedreht ich in manchen Situationen war und welche neuen, lustigen Situationen daraus entstehen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich direkt danach gegoogelt habe, wie Koffein bei ADHS wirkt, und tatsächlich gibt es einige Aussagen, dass Koffein wirklich so entgegenwirken kann. Jedoch ist das Ganze noch nicht wissenschaftlich fundiert und ist daher auch kein Allheilmittel bei ADHS. Jedoch finde ich es sehr schön zu hören, dass Janina sich mit der Diagnose und den Auswirkungen aktuell sehr gut zurechtfinden kann und es sie kaum belastet. So, das waren jetzt einige Erfahrungen von euch aus der Community. Ich hoffe sehr, dass euch diese Erfahrungen einen näheren Einblick in das Thema geben konnten. Teile diese Folge gerne mit Freunden, die das interessieren könnte, und schau gerne mal auf Instagram vorbei. Dort werdet ihr immer informiert, wann eine neue Podcast-Folge online kommt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.